Die Gemeinde Deutschlandsberg, wo ich heute Abend bin, hat mir das Thema gestellt, Kirche, menschlicher Einfall oder Gottes Idee. Und habe ich gedacht, doppelt genäht hält besser. Wir wollen gemeinsam nachdenken über Gemeinde Jesu, Gottes Wunder in dieser Welt. Oder ich habe es mal so genannt, Gottes Schauspiel auf den Brettern dieser Welt. Ewige Wirklichkeit in dieser Zeit. Es sind dreimal, wurden sie jetzt praktisch verhaftet, innerhalb kürzester Zeit. Und jetzt hat man es endlich geschafft. Sie waren vor dem Hohen Haus, dem Bundestag Israels. Man überlege einige, die man von der Warte der hohen Priester als ungebildete Männer, einfache Fischer, Handwerker, Leute vom einfachen Volk ansah, jetzt vor dem höchsten Haus des Landes. Also ich stelle mal vor, so ein paar Bauern aus dem Kurigtal in Wien vor dem Bundestag. Oder Bergleute aus Köflach oder Handwerker aus dem Würztal. Eigentlich nicht vorstellbar, dass man so Leute aus dem Volk einlädt und da sprechen lässt. Es ist also schon etwas Unglaubliches. Aber wenn man den Text liest, hat man nicht den Eindruck, dass die jetzt zittern vor Angst oder so gewaltig berührt sind, dass sie die Möglichkeit haben, was zu reden. Respekt, Ehrerbietung ja, aber Angst und Zittern oder gar Einbildung überhaupt nicht. Sie erweisen im Gremium die Ehre, ihr Obersten, ihr Ältesten, aber dann machen sie deutlich, und das finde ich so schön bei den Männern der Bibel, dass sie und Frauen der Bibel, dass sie um eine höhere Autorität wissen. Dass diese ihnen mehr gilt als staatliche, religiöse oder wirtschaftliche Macht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was wäre in der Weltgeschichte anders gewesen, die letzten 2000 Jahre, wenn Christen diesem Prinzip gefolgt wären? Denken wir vor 70 Jahren, Drittes Reich und immer zurück. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer vor Gott die Knie beugt, der kann vor Menschen gerade stehen. Wer eine klare Gottesbeziehung hat, braucht vor Menschen nie mehr zu buckeln. Aber wenn ich vor Gott keine klare Beziehung habe, dann werde ich immer vor Menschen kuschen und meinen Vorteil rausholen. Und das können wir hier bei diesen Männern lernen. Und sie sagen, dieser Gott hat gehandelt in Jesus Christus, ihr habt ihn getötet, Gott hat ihn auferweckt, er hat uns seinen Geist gegeben und das bezeugen wir ganz einfach und schlicht. Aber Worte, die die Obersten zum Zähneknirschen bringen. Was wagen diese dummen Bauern, diese einfachen Fischer uns hier zu sagen? Was bilden die sich eigentlich ein? Eigentlich müssen wir kurz einen Prozess machen. Frage, Steinigung für Ketzer oder Kreuzigung? Das können dann nur die Römer machen. Und dann tritt, und das ist mir eigentlich der Hauptpunkt, auf den ich heute raus will, dieser Mann auf. Gamaliel, er hielt sich bisher im Hintergrund, aber er hat sicher ganz gespannt die Verhandlung verfolgt. Er gilt als einer der größten Lehrer in der Geschichte Israels. Bis heute ist sein Name hochgeachtet unter den Rabbinern in Israel. Er ist einer der ganz Großen. In Dallas Theological Seminary hat man einen jüdischen Rabbiner einmal eingeladen, einen Vortrag zu halten über Paulus aus jüdischer Sicht. Und er hat gesagt, ja, das Judentum hat große Leute hervorgebracht. Mose, David, Jesaja, Gamaliel und Paulus. Aber den haben wir an den Nazarener verloren. Also er sieht Gamaliel und Paulus in der Reihe der ganz Großen unter den Lehrern Israels. Und er war offensichtlich einer, der überzeugt, schon wenn er nur auftritt, und wenn er redet, der offen zu sein scheint, auch für das Handeln Gottes. Es gibt ja Leute, die sind so überzeugt von ihrem Wissen, von ihrer Macht, dass sie in sich selbst genügen. Aber dieser Mann hat offensichtlich ein Gespür behalten oder entwickelt für das Handeln Gottes. Und er verweist auf die Geschichte und sagt, guck mal, was ist mit denen passiert? Ihr könnt euch ja alle noch erinnern. die Unruhe gestiftet haben. Die politisches und religiöses verknüpft haben, zum Aufstand gerufen haben und sie sind alle untergegangen. Sie wollten Israel vom heidnischen Joch befreien, sie wollten die Römer aus dem Land jagen, sie haben Menschen um sich geschart, die bereit waren dafür zu sterben, aber ist untergegangen. Und diese selbe Tradition ist ja dann 66, als der jüdische Krieg ausgebrochen ist, wiedergekommen. Also die Zeloten haben den Aufstand gegen die Römer gewagt, haben die römischen Steuereintreiber umgebracht, haben kleine Garnisonen überfallen und dann kam dieser schreckliche jüdische Krieg, wo am Ende die Zerstörung des Tempels, der Stadt Jerusalem und am Schluss dann Masada 73 nach Christus, die letzte Festung der Zeloten, die gefallen ist, wo sich alle umgebracht haben.
Selber umgebracht haben.
Selber, zum Schluss haben sie sich selber umgebracht. Sie wurden nie besiegt, haben sie gesagt. Sie haben sich selber umgebracht. Aber ihr Untergang zeigte, dass diese Bewegungen, und da können wir von Gamaliel lernen, nie Gott gewollt war. Es war eine menschliche Idee, wie fast alle Revolutionen. Und ob sie mit oder ohne religiösen Aspekte, spielt keine Rolle. Es ist eine rein menschliche Idee. Und dann muss Gamaliel warnen, seid bitte vorsichtig mit diesen Leuten. Es ist eine große Bewegung im Volk entstanden. Macht ja jetzt keine Märtyrer. Ja. Und dann spricht er Worte von unheimlichem Gewicht, die eigentlich in die Geschichte eingegangen sind und die wir bis heute in der Weltgeschichte nachverfolgen können. Lasst die Finger von diesen Menschen und lasst, ich sag's jetzt frei, und lasst sie frei, denn wenn ihr Vorhaben oder dieses Werk menschlichen Ursprung ist, wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr nicht imstande sein, sie zugrunde zu richten. Passt auf, dass ihr nicht als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Also hier spricht er drei Dinge an, die zentral sind für die Kirche, für die Gemeinde bis heute. Erstens, Menschliches ist zum Scheitern verurteilt. Zweitens, Göttliches kann nie untergehen. Und drittens, gegen Gott, gegen Gemeinde anzugehen, bedeutet gegen Gott kämpfen. Ganz einfach. Menschliches ist zum Scheitern verurteilt. Und mit diesem Wort gab er wirklich einen überzeitlichen Rat. Ja, er sprach sogar unbewusst prophetisch. Diese Worte haben die Apostel und ihre Nachfolger zu allen Zeiten begleitet. Und diese Worte stehen auch über unserem persönlichen Leben als Jünger Jesu in der Nachfolge. Und sie stehen über uns als Gemeinde oder als Gemeinden in Österreich. Menschliches ist zum Scheitern verurteilt. Und jetzt könnten wir ein paar Streiflichter aus der Kirchengeschichte einfließen lassen. Denk an die Kreuzzüge. Befreit die heiligen Stätten von den Ungläubigen. Und die Leute sind unter großen Opfern losgezogen, unter unsäglichen Mühen haben sie dann den Weg bis Jerusalem geschafft. Zwei Drittel sind schon fast gestorben auf dem Weg dorthin. Sie haben die heiligen Stätten befreit. Sie haben Jerusalem erobert. Die zeitgenössischen Beobachter haben geschrieben, dass die Pferde im Blut gewadet seien, als sie die Kreuzritter in die Stadt gegangen. Sie haben ja alles platt gemacht, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Juden, Moslems, alles. Und der Hass auf das Kreuz, der ist im Islam bis heute latent vorhanden. Als ob die Kreuzzüge erst jetzt gewesen wären. Dabei ist schon 800, 900 Jahre vorbei. Und die Beziehung zwischen Christentum und Islam hat da eine ganz, ganz negative Wirkung bekommen. Der Fall ihrer Festung Akko, die letzte große Festung am Mittelmeer und ein schreckliches Blutbad hat das beendet. Das Abenteuer Kreuzzüge. Denk an die Evangelischen in Frankreich. Die Huguenots, sagt man in Französisch, die Huguenotten, die hatten einen sehr hohen Ruf, einen sehr guten Ruf in der Bevölkerung. Sie waren geachtet, weil sie fleißig waren, wirtschaftlich erfolgreich, verlässlich, ehrlich. Aber die Bedrückung vom Staat war so stark, dass Admiral Coligny, ihr Führer, unter dem Druck seiner Frau und seiner Ratgeber gesagt hat, jetzt greifen wir zu den Waffen, jetzt kämpfen wir für unsere Freiheit. Und aus dem positiven Begriff Huguenot wurde ein Schimpfwort bis heute. Huguenot in Frankreich ist ein Schimpfwort. Ein Huguenot ist ein Schimpfwort in der französischen Kultur. Und das, die Folge sind die Befreiungskriege, schreckliche, schreckliche Kämpfe, die Kamisardenkriege im Süden. Aber die Bewegung ist untergegangen. Sie, Großteil der Evangelischen sind dann ausgewandert. Im 18. Jahrhundert, Ende 17., Anfang 18. Jahrhunderts, waren ein Drittel der Bevölkerung von Berlin französischsprachig. Waren alles Huguenotten aus Frankreich, die sie angesiedelt haben. Und bis heute tut sich Gemeinde Jesu in Frankreich unwahrscheinlich schwer. Und ich denke, noch ein bisschen weiter Theologie im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert. Es war der Einbruch der liberalen Theologie, vor allem durch Schleiermacher in der deutschen protestantischen Theologie. Man hat das Unglaubliche, das Wunderhafte, das Mystische beseitigt, um den Gebildeten den Glauben zu erleichtern. Schleiermacher hat ein Buch geschrieben über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Und da hat er versucht, die Religion als etwas Wertvolles darzustellen, was Sinn und Inhalt gibt, auch fürs Gefühl. Aber er hat das Ganze, alles was mythisch war, also Jungfrauengeburt, Auferstehung, Himmelfahrt, für überflüssig erklärt. Das brauchst du nicht glauben. Und seine Schüler sind dann in der Öffnung nach Japan gegangen, in der Meiji-Reform. Hat der Meiji-Kaiser gesagt, okay, wir sind voll hinter die westliche Entwicklung zurückgefallen, wir wollen uns jetzt öffnen, und er hat seine Leute ausgesandt und hat gesagt, wir holen von jedem Land uns die Besten. Medizin von Deutschland, parlamentarisches System von England, Schulen, Postsystem von Frankreich, Militär auch von Frankreich, dann war der Krieg 70-71, Frankreich hat verloren, die ganzen französischen Berater rausgeschickt, gesagt, von Verlierern können wir nichts lernen, haben deutsche Offiziere geholt. Und in diesem Zusammenhang gab es bereits einen Aufbruch unter jungen Japanern, unter jungen Samurai zum christlichen Glauben. Und man hat deutsche Theologen von der Universität geholt, um diese Leute weiterzuführen. Und was haben die gesagt? Ja, genau das, was sie bei Schleiermacher gelernt haben. Und in der deutschen protestantischen Theologie. Als dann die Berater des Kaisers gesagt haben, okay, wenn du das Christentum zulässt, pass auf, dass es nicht zu stark wird. Also, ihr könnt eure Gottesdienste halten, aber zu Beginn des Gottesdienstes müsst ihr euch nach Osten, nach Tokio, Tokio heißt die östliche Hauptstadt wörtlich, verneigen. Und dann könnt ihr euren Gottesdienst beginnen. Und die deutschen Theologen, die jungen Gläubigen ausgebildet haben, haben gesagt, das ist kein Problem, wir sind kaisertreu. Ihr könnt euch ruhig zum Kaiserhaus verneigen, macht nichts aus, dann habt ihr euer eigenes Programm. Und ab dort hat das Christentum in Japan einen Bruch bekommen. In Korea ist ein Aufbruch gewesen, heute ist ein Drittel der Bevölkerung Südkoreas sind Christen, in Japan ist nicht mal 1%. Und viele, die geistlichen Wurzeln sehen, sagen, der Ursprung waren die deutschen Theologen, die den jungen Christen, die aufgebrochen sind, gesagt haben, okay, kein Problem, Kaiserkult und Christentum ist vereinbar. Menschliches ist zum Scheitern verurteilt. Jetzt könnten wir noch ein bisschen weitermachen. Aber wie ist es in unserem persönlichen Leben? Wie oft haben wir versucht, unser Leben in den Griff zu bekommen? Wir haben mit eigener Kraft gekämpft. Wie oft haben wir vielleicht versucht, ein Zeugnis zu sein in der Familie, Ehepartner gegenüber, Schwiegereltern gegenüber. Und manchmal haben wir den Eindruck, wir haben nichts erreicht. Es bewirkt alles nur das Gegenteil. Und vielleicht haben wir manchmal sogar aufbegehrt gegen Gottes Wille in unserem Leben und haben gesagt, ja, ich will aber meine Vorstellungen verwirklicht haben. Und wie ist es als Gemeinde vor Ort, wenn ich sehe, was alles schon gemacht wurde an Evangelisationen, an Einsätzen, was haben wir nicht alles geplant und überlegt? Wir haben in der Rosengasse, war ich ja 9 Jahre als hauptamtlicher Mitarbeiter, wir haben mal in dem ganzen Viertel an alle Häuser Rosen verteilt. Gesagt, wir sind Christen und wir sind in der Rosengasse und wir wollen Ihnen eine Freude machen und eine Einladung dazu. Kein einziger ist gekommen. Kein einziger hat es interessiert. Das war so ein Frust. Ja. Kaufst du, ich weiß nicht, 200, 300 Rosen und die billigsten und in jedes Haus eine Rose gebracht, eine schöne Einladung, freundlich und kein Mensch hat es interessiert. Die waren natürlich österreichisch höflich, die meisten haben sich bedankt und ja eh und schön, haben wir auch schon gehört, aber kommen es niemand. Das kann einen schon niederziehen und ihr habt das ja vielleicht auch erlebt, dass ihr Leute eingeladen habt, dass ihr euch bemüht habt, dass ihr Veranstaltungen gemacht habt und ist nichts rausgekommen. Menschlich gesprochen. Was ich immer wieder hoffe, ist, wir haben einen Samen ausgesät. Egal was wir tun, wir säen Samen. Und es ist Gottes Sache und Gottes Zeit, wenn wir es in seinem Auftrag machen, dass dieser Same aufgeht. Das Zweite, was Gamaliel sagt, Göttliches kann nicht untergehen. Was von Gott gewirkt ist, das hat Bestand. Und wenn alles dagegen anrennt, selbst die Hölle Sturm läuft, es wird nicht mehr untergehen. Zu Petrus sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 18, auf diesen Felsen, katholische Kirche sagt auch Petrus und das Amt des Papstes, aber wenn man das genau liest, da geht es um das Bekenntnis, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Auf diesen Felsen, auf dieses Bekenntnis will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und in Offenbarung 3, Vers 8 sagt Jesus der kleinsten und schwächsten Gemeinde, Philadelphia, sieh, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Du hast eine kleine Kraft, aber diese Tür, die ich auftue, kann niemand zuschließen. Und in Johannes 10, Vers 28, also als Ergänzung für uns, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist eine unwahrscheinliche Zusage. Diese Verheißungen stehen über der Gemeinde und wo wir als Gemeinde und wo Gemeinde, egal wo auf dieser Erde, Jesus ihren Herrn sein lässt, hat sie Bestand, ob die Zahl klein ist, ob die Kraft unscheinbar ist, sie hat Bestand. Mit ihm zusammen hat sie Ewigkeitsbestand und wird nicht untergehen. Diese Welt wird einmal nicht mehr sein. Das schöne Haus, wo Jammerns drin wohnen, gönne ich ihm von Herzen, wird einmal nicht mehr sein. Aber die Gemeinde bleibt. Alles, was wir uns hier erarbeiten, erkämpfen, erschaffen, wird einmal nicht mehr sein. Aber der, der mit mir und die, die mit mir an Jesus glaubt, wir werden in Ewigkeit zusammen sein. Der, der jetzt mit dir hier auf der Kirchenbank sitzt, nehmen wir mal das, ist eine Kirchenbank, den wirst du in Ewigkeit nicht mehr los.
Das ist aber schön, oder?
Das ist doch schön. Die Bank wird einmal nicht mehr sein, das Sofa, aber der, der neben dir sitzt, die neben dir sitzt, boah, das ist doch toll. Und wenn man überlegt, 2000 Jahre Kirchengeschichte sind 2000 Jahre Verfolgung, Drangsal, Schwierigkeiten. 2000 Jahre teuflische Tricks, aber sie haben die Gemeinde nicht ausgelöscht. Im Gegenteil. In den ersten 300 Jahren, obwohl es keine Kirchengebäude, keine Dome, keine Kirchenmusik, keine Münster, keine staatliche wirtschaftliche Macht gab, hat sich der christliche Glaube im ganzen Mittelmeerraum ausgebreitet. Man weiß, dass im Jahr 110 nach Christus in Londonium, heute London, bereits eine Gemeinde gab. In Trier am Rhein eine Gemeinde gab, 110 nach Christus. ohne die technischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Ist das nicht phänomenal? Die Ausbreitung des Christentums ist eine der größten, ist das größte Wunder der Weltgeschichte. Eine verachtete Sekte vom Rande des römischen Imperiums. Innerhalb von 300 Jahren ist das die Kraft in Rom, sodass der Kaiser sogar zuerst es duldete, tolerierte, 325 nach Christus und 380 Kaiser Theodosius sogar das Christentum zur Staatsreligion erklärt. Und wenn man dann ein bisschen weitergeht in die Geschichte, unter den Germanenstürmen ist das Römische Reich zusammengebrochen, unter der Völkerwanderung, und dann geschah ein Phänomen, was es einmalig ist in der Weltgeschichte: die Sieger haben die Religion der Besiegten übernommen. Die Franken in Frankreich haben die Religion der besiegten römischen, also Gallier, die schon Christen waren, übernommen. Chlodwig, der erste Frankenkönig, hat sich mit 5000 seiner Führer taufen lassen. Und der Bischof von Reims hat gesagt: beuge deine Haupt, stolzer Franke, bete an, was du verbrannt hast, und verbrenne, was du angebetet hast. Und dann in England, die Angeln und Sachsen, die England erobert haben. England ist ja das Land der Angeln und Sachsen. Übernahmen die Religion der Besiegten. In Deutschland, die Germanenstämme. Von den Römern wurden sie nie bezwungen, aber von den iroschottischen Mönchen bekehrt. Und interessanterweise, all die Stämme, die sich für den christlichen Glauben geöffnet haben, sind übrig geblieben, wie die Sachsen. Und die, die sich nicht geöffnet haben, sind untergegangen in der Geschichte. Kann man bis in die Namen hinein verfolgen. Die Sueben, Schwaben, ja, die Franken, die Bajuwaren, die Bayern. Ne? Das sind ja alle auch nach Österreich gegangen. Ne? Kärnten wurde von Franken besiedelt und so. Also es war immer Verbindung schon seit der Völkerwanderung. Und wenn man dann ins 20. Jahrhundert geht, ein bisschen weiter, die meisten Verfolgungen haben wir im 20. Jahrhundert erlebt. Wenn ich an Russland denke, unter Kommunismus, unter Stalin, weit über 100.000 Priester, Nonnen, Mönche, evangelische Pfarrer, freikirchliche Pastoren, alle ins Gulag und umgebracht. Weit über 100.000. Die meisten Kirchen zerstört. Und trotzdem ist die Gemeinde in Russland in der Zeit des Kommunismus gewachsen. Mittel- und Südamerika, seit 1950 haben wir ein konstantes Gemeindewachstum in den großen Ländern Südamerikas, sei es Paraguay, sei es Brasilien, sei es Ecuador. Ein Phänomen. China. Ich habe ein Buch von Bernhard Bürklin als Missionarssohn in China geboren, bis zum 10. oder 11. Lebensjahr in China gewesen. Dann wurde er mit seinen Eltern vertrieben. Und er hat seit Mitte der 80er Jahre regelmäßig China besucht. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, gibt's leider nur in Englisch: Jesus Never Left China. Jesus hat China nie verlassen. Als die Missionare 1951 aus dem Land getrieben wurden, wurden alle Kirchen dann geschlossen, die letzten in der Kulturrevolution, alle Pastoren verhaftet, alle Ältesten verhaftet. Es gab 1951 etwa schätzungsweise 1 Million Christen in China, evangelisch und katholisch. Konservative Schätzungen, das kommt aus den Newsweek, sagen, das sind heute 100-mal so viel. Und es gibt Gemeinden, die werden von 80-jährigen Witwen von Pastoren geleitet, mit 1.000, 2.000 Mitgliedern. Werner Bürklin selber sagt: meine Eltern haben 25 Jahre in China gearbeitet. 2 oder 3 Mal haben sie alles verloren. Einmal von Räuberbanden überfallen, ausgeplündert. Einmal mussten sie vor den Kommunisten fliehen. Und als sie zurückkamen, war alles weg, alles zerstört. Es war echt eine furchtbar schwere Zeit. Und sie haben in den 25 Jahren kaum 20 Leute getauft. Und dann wurde er eingeladen, mittlerweile als Mann von fast 70, zur Einweihung der Kirche an dem Ort, wo seine Eltern gearbeitet haben. Aber die haben keine Kirche mit 100, sondern mit weit über 1.000 Sitzplätze gebaut, und die haben 6 Gottesdienste am Sonntag, die ersten schon am Morgen um 6. Die Leute gehen rein und die nächsten raus. Er sagt, wenn das mein Vater gesehen hätte, was er gesehen hat. Merkt ihr, was Jesus sagt? Was von Gott ist, wird nicht untergehen. Und in 1. Johannes 5, Vers 4 heißt es, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Die Zahl der Christen seit der Kommunismus an die Macht kam in China ist um fast das Hundertfache gestiegen. Ein Phänomen, das nicht zu erklären ist. Im 19. Jahrhundert haben Missionare im Iran gearbeitet. Manche haben ihr Leben gelassen. Sie haben unter größten Mühen Schulen gebaut, Waisenhäuser, Blindeninstitute. Man weiß von nicht mal 1000 Leuten, die in den 100 Jahren des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts im Iran getauft wurden. Heute erleben wir weltweit einen Aufbruch unter Iranern, die zum Glauben kommen. Ich habe am 21. in Graz gepredigt, in der internationalen Gemeinde. Der Saal war voll mit fast lauter Iranern. Also die Predigt wurde ins Farsi übersetzt und dann am einen Eck hat eine Frau von Farsi ins Arabisch übersetzt, am anderen Eck hat eine andere von Farsi ins Aseri übersetzt, das ist die Sprache der Aserbaidschaner. Und der Saal war voll und die Leute haben gehungert nach dem Evangelium. Was ist da passiert?
Knittel 1420 rund in der Gemeinde. Ja. Iraner ganz frisch.
Ja, unglaublich. Und wenn du fragst, ja, sie haben eine Vision gesehen von Jesus oder sie haben eine Stimme gehört, sie sollen die Bibel lesen. Das sind alles Leute, die jetzt vor 2, 3, 4, 5 Jahren zum Glauben gekommen sind. Ganz frisch.
Geträumt,
ja. Das heißt, Gottes Geist wirkt. Als wir noch in Japan waren, vor vielen Jahren, haben wir auch in deutsche Gottesdienste angeboten für Expatriates, sagt man in modern Deutsch, also für Auslandsdeutsche. Und da kamen vor allem auch gemischte Familien, also ein Elternteil japanisch, ein Elternteil deutschsprachig. Dann haben wir Jugendabende angeboten für Schüler der deutschen Schule. Das sind so ein bisschen die Elite, die Väter für BMW, Mercedes oder der deutschen Botschaft in Japan. Viele haben Doktortitel, aber die Jungen leer wie nichts. Die haben Jugendabende gemacht, da waren bis zu 50 Jugendliche da. Ich habe mitten im Hof ein Lagerfeuer angezündet. Die waren total begeistert, Stockbrot backen. In Japan am Hof, das kannst du dir ja nicht denken, das kannst du nur so verrückte Leute wie Missionare machen. In einem brandgefährdeten Land, wo man so eng wohnt, ist gar nicht möglich. Aber bei uns, die sind gern gekommen. Und da war ein Mädchen dabei, Vater Deutscher, ganz knochenharter Geschäftsmann, die Mutter Japanerin. Und sie hat gesagt, ja, sie kann so schlecht schlafen, sie hat so schreckliche Träume. Und dann hat sie gesagt, ja, die Botschaft ist es. Ich habe dann einen Glaubenskurs mit ihr gemacht und mit anderen. Sie hat sich taufen lassen und sagt, die ganze Schulklasse eingeladen, die ganze Schulklasse von der deutschen Schule ist gekommen. Der Lehrer mit dem Riesenstrauß und sagt, ich bin so ein fröhlicher Mensch. Meine Angstträume sind weg. Ich schlafe wie ein Murmeltier. Ich bin ein fröhlicher Christ. Das war ein Zeugnis. Ein paar Jahre später waren wir in Deutschland, bekam ich einen Anruf von einer Missionsschwester, sagt, du kannst du helfen. Jokos Mutter. Ich habe gesagt, was ist los? Er ruft die Joko an. Joko hieß sie. Der Vater hat beschlossen, nach Deutschland zu gehen. Und die Mutter ist natürlich notgedrungen mit. Und als die Tochter eines Tages von der Schule kam, hatte sich die Mutter am Hauseingang erhängt. Und dann sagt die Tochter, kannst du uns helfen? Habe ich die Beerdigung gemacht in Japanisch, Deutsch und Englisch für die Leute, die da waren. Und dann, als alles vorbei war, kam der Mann, der deutsche Geschäftsmann, eben ein knochenharter Typ, mit Tränen in den Augen, hat mir ein Kuvert gegeben, mit einem großen Geldbetrag drin für die Mission. Deswegen habe ich es nicht gemacht, aber dann sagt er, danke für die Religion, die Sie meiner Tochter beigebracht haben. Davon zehren wir als ganze Familie. Das heißt, das, was mit dem Mädchen damals begonnen hat, das war jetzt die Kraftquelle in der Familie. Vor einiger Zeit habe ich wieder einen Brief bekommen, nach langer Zeit von ihr, und sagt, mein Bruder, der lange nichts wissen wollte, der ist Marathonläufer, hat es professionell gemacht, hat sich für den Glauben geöffnet. die Schwester, Geschäftsfrau in Tokio, hat sich für den Glauben geöffnet. Was aus Gott geboren ist, geht nicht unter. Und wie toll, wenn wir Teilhabe sein können an dieser Bewegung, oder? Dritter Gedanke, ich will eure Zeit nicht zu sehr strapazieren. Gegen Gott anzugehen, gegen Gemeinde anzugehen, sagt Gamaliel, bedeutet gegen Gott zu kämpfen. Das war für die Mitglieder des Hohen Rats eine deutliche Warnung. Angenommen, die Sache mit Jesus wäre echt, dann würdet ihr ja gegen Gott kämpfen. Das Wort, das hier steht im Griechischen, Theomachos, da sind die zusammengefahren. Ein furchtbarer Gedanke. Wir kämpfen doch nicht gegen Gott. Wir Juden, wir sind Gottes Volk, wir dienen Gott. Wir kämpfen doch nicht gegen Gott. Das wäre ja verrückt, das wäre lebensgefährlich, gegen Gott sich stellen. Und irgendwie dieses Wort hat einen Umschwung hervorgerufen. Bisher war die Frage, wie kriegen wir sie weg? Steinigen, kreuzigen, mit den Römern, ohne die Römer, Lynchjustiz, aber auf jeden Fall weg. Und plötzlich sind sie zurückgezuckt. Man sah vorläufig von den Plänen ab, die Jünger zu töten. Denkzettel bekommen sie ja, die Radikalinskis wollen ja nicht ganz sie ungeschoren davonkommen lassen. Also offensichtlich die Synagogenstrafe, das sind 40 Stockschläge, weniger einen. Also man hat sie zu 40 und man hat immer einen weggelassen, damit man nicht aus Versehen jemand zu viel straft. Wenn man genau gezählt und einen weggelassen. Also angenehm war es nicht, ne? Wenn die mit blauen und vielleicht aufgeplatzten Rücken nach Hause gekommen sind. Und wie haben sie reagiert? Gejammert mal schrecklich, wenn man mit uns umgegangen ist. Ihr habt es vorhin gelesen. Voll Freude, dass sie würdig gewesen waren, für Jesus zu leiden. Puh. Ja, aber da ist auch etwas für uns drin, das sich immer wieder bewahrheitet hat. Wer gegen die Gemeinde Jesus sich stellt, sie verfolgt, der tastet Gottes Augapfel an. So steht es in Sacharja 2, Vers 12. Wer euch antastet, der tastet mein Augapfel an. Das gilt für Gottes Volk. Wer gegen die Juden vorgeht, greift Gott ins Auge. Wer gegen die Gemeinde vorgeht, greift Gott ins Auge. Ihr wisst alle, wie er reagiert, wenn nur so eine winzig kleine Fliege in euer Auge kommt, oder? Nehmt man nicht gelassen hin. Da tut man alles, reibt und tropft irgendwas, damit es aufhört. Ne? Und so ist es in Gottes Augen. Wer gegen sein Volk, gegen seine Leute geht, der greift Gott selber in den Augapfel. Beispiel aus der Geschichte. Ich liebe Geschichte. Das hat man mir schon vorgeworfen. Ich würde bloß Geschichte erzählen. Geschichteln erzählen. Aber ich sage, Geschichte macht das Handeln Gottes lebendig, oder? Und wir können mit Staunen sehen, wie Gott gehandelt hat. Julian der Abtrünnige, 361 bis 363. Er wollte das Christentum wieder abschaffen. Er hat die ersten Kirchen, die gebaut wurden, wieder abreißen lassen. Er hat das Heidentum gefördert. Er hat neue Tempel bauen lassen. In Rom. Rom, römischer Kaiser nach Konstantin. Also da waren noch welche dazwischen, aber ja. Er erlaubte den Juden, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, wiewohl es vorher Juden bei Todesstrafe verboten war, Jerusalem zu betreten. Und man hat Jerusalem in Ea Capitolina umgenannt, nach dem Bar Kokhba-Aufstand 130 nach Christus. Er hat gesagt, nur aus einem Grund, um die Weissagung Jesu zu widerlegen, sollen die Juden wieder zurückgehen und den Tempel aufbauen. Aber ein Erdbeben und ein verheerendes Feuer, vermutlich durch Erdgas, hat dieses Werk zerstört. Er selbst ist im Krieg gegen die Perser gefallen und seine letzten Worte sollen gelautet haben, du hast gesiegt, Galiläa. Er ist mit seinem Programm nicht durchgekommen. Und wenn wir an die Herren des Kreml denken, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, manche können sich vielleicht noch an die Namen erinnern, waren einmal in der Zeitung, als wir jung waren. Die Gemeinde hat sie alle überlebt. Fietz hat ein schönes Lied gedichtet, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzengelder nimmer, die man in der Erde fand. Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ungesungen, ihre Reiche menschenleer. Ihre Spiegel sind zerbrochen, ihre Sprachen ungesprochen, ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Kennt ihr es noch?
Nein.
Ihr seid also zu jung im Vergleich zu mir. Ich gehöre schon zum. Und dann heißt es im letzten Vers, Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen, sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod erreichen, Jesus herrscht in Ewigkeit. Es ist wirklich phänomenal, wenn man mit dem Blick auf die Geschichte sieht, wie Gott gehandelt hat. Wenn man die Zeitung aufschlägt, hat man einen Eindruck, es geht alles drunter und drüber. Wie soll das so weitergehen? Ja? Und wenn wir unsere kleinen Grüppchen, unsere kleinen Gemeinden anschauen, denkt man, naja, nicht viel herzumachen, wir bewegen nichts in der Welt. Und dann schauen wir das aus der Perspektive der Weltgeschichte an oder vielleicht sogar mit den Augen Gottes und dann bekommt alles ein ganz anderes Gewicht. Bis auf den heutigen Tag können wir nur staunen über das Wunder des Volkes Gottes in dieser Welt. Nennen wir es Gemeinde, nennen wir es Kirche. Kirche heißt ja eigentlich wörtlich, die zum Kyrios, die zum Herrn gehört. Da kommt der Name Kirche her. Eine Handvoll unbedeutender Männer am Anfang, keine Weisen, keine Gelehrten, aber Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und so wuchs und breitete sich die Gemeinde aus auf der ganzen Welt. Sogar nach Japan. Ich glaube, das ist das schwierigste Pflaster, das es überhaupt auf dieser Erde gibt. Und sie wird weiter wachsen, bis Jesus wiederkommt und sie heimholt in sein himmlisches Reich. Auch im 21. Jahrhundert. Einmal wird diese Welt nicht mehr sein. All das Schöne, all das uns Freude macht, aber auch all das Böse, all das Traurige, all das Freudige wird einmal nicht mehr sein. Alles, woran wir uns jetzt freuen, was wir genießen, wird nicht mehr sein. Aber die Gemeinde wird bleiben. Also mein Haus, mein Auto, mein Bankkonto gibt's nicht mehr. Aber der neben mir, die neben mir, die werden bleiben. Bis in Ewigkeit. Das ist der jetzt an den gleichen Herrn glaubt. Wir gehören zusammen. Und das ist einfach ein Phänomen. Wenn man das erlebt, da kommt man mit Menschen zusammen aus einer völlig anderen Kultur, wo man nichts versteht, nichts kennt und man sieht das Leuchten in den Augen beim Nennen des Namens Jesus. Merkst, hey, wir gehören zusammen. Bildungsmäßig, kulturell, sprachlich haben wir nichts gemeinsam. Wir kommen aus einer völlig anderen Welt. Aber irgendwie gehören wir zusammen. Das war eine der ersten Erfahrungen, nachdem wir 14 Tage in Japan waren. Hat mich unser Feldleiter mitgenommen, 60 Kilometer quer durch Tokio. Ich habe den ersten Schock meines Lebens bekommen, im Auto durch Tokio zu fahren. Ich meine, Stau wisst ihr ja nicht, was das ist. Ne? Wenn du drei Autobahnen übereinander hast und ab 6 auf allen drei ein Stau ist, das ist Stau. Der Gürtel in Wien, das ist gar nichts. Und das von 6 Uhr, 5 Uhr morgens bis nachts um 12. Und dann da waren wir auf einmal draußen, haben Reisfelder begonnen und da waren wir mitten im Bauerndorf, eine kleine Kirche, Reisstrohmatten, die Leute saßen auf dem Boden. Ich habe nämlich kein Wort verstanden. Ich habe gelächelt und die haben gelächelt. Warum? Was soll's machen? Du fühlst dich wie taubstumm und Analphabet gleichzeitig. Ne? Und trotzdem habe ich gespürt, da gehöre ich dazu. Das war für mich ein Phänomen. Und so ähnlich habe ich die Erfahrung am 21.06. in Graz gemacht mit den vielen Iranern. Es ist ein Phänomen. Lasst uns diesen Blick für die Gemeinde Jesu behalten. Und dann hängen wir uns rein, mit Gottes Hilfe, dass unsere Gemeinde an dem Ort, wo wir sind, wächst. Und dass vor allem die Beziehung zueinander wächst. Denn wenn ich mit ihr die Ewigkeit zubringe, da kann ich jetzt nicht im Streit mit ihr leben.
Wäre blöd,
oder? Und das gilt jetzt für alle, aber sie hat mich gerade so nicht angelächelt, dachte ich, so harmlos ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir alles tun, dass das unter uns ausgeräumt ist, was auszuräumen gehört. Dass Versöhnung gelebt wird, Vergebung praktiziert wird. Denn nur so ist eine Gemeinde auch attraktiv für andere Menschen, wenn sie spüren, da ist eine Wärme, da ist eine Liebe. Okay, es waren ein paar Gedanken. Gemeinde, menschlicher Einfall oder Gottes Idee. Vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ihr habt jetzt die ganze Zeit geredet, aber es war ja, glaube ich, die Absicht.